Also Frauen kriegen ja tatsächlich ungefähr 24% weniger Rente als Männer im Alter. Und der Witz daran ist, man würde jetzt denken, dass es irgendwie durch die Elternzeit primär ist, ist es aber nicht. Genau. Und wir fragen uns jetzt heute, wieso Muttersein dennoch einen riesen Einfluss auf diesen, auf diese Zahl, diese minus 24% im Vergleich zu Männern hat. Und wieso das eben ein Nachteil in der Rente sein kann.
Ja, und jetzt fragt man sich natürlich, wenn es nicht die Elternzeit ist, was ist es dann? Und das klären wir, glaube ich, in dieser Folge auf.
Genau, das ist das Thema der heutigen Folge. Bei Finanzen ganz einfach. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst und wir zeigen dir wie. So, und passend zu dem Thema habe ich auch ein spannendes Produkt oder ein spannendes Thema für uns, nämlich die Female Finance Kurse, die unter anderem ich auch mitleite.
Mit einer ganz unbekannten Moderatorin, ja.
Genau.
Mit Sophie von Finanztipp.
Genau, mit Katja und mir und auch Nadine, einer unserer Finanzexpertinnen. Und der erste Kurs oder die erste Kohorte, die geht jetzt tatsächlich schon los. Da könnt ihr euch nicht mehr für anmelden. Aber wir haben noch einige weitere Kohorten geplant und deshalb hier der Tipp, wenn du eine Frau bist und jetzt mal richtig durchstarten willst mit dem Thema und auch in einem geschützten Raum mit anderen Frauen gemeinsam das Thema angehen möchtest, dann schau auf jeden Fall mal rein. Wir verlinken es in den Shownotes. Genau, und damit widmen wir uns jetzt dem Thema, wieso kriegen denn Frauen so viel weniger Rente und was spielt dabei jetzt überhaupt die Rolle, wenn es nicht nur die Elternzeit ist?
Dann würde man ja irgendwie intuitiv so meinen, na ja, wir wissen das alle leider, oder es ist halt einfach gesellschaftliche Realität so, dass Frauen dann doch tendenziell mehr Care-Arbeit leisten, eher wegen der Kinder weniger arbeiten oder komplett zu Hause bleiben. Und jetzt sagen wir hier gerade, das ist aber nicht jetzt der Grund, warum die Rente dann irgendwie weniger ist. Und man denkt sich so, hä? Wieso?
Ja, also mein erster Gedanke war auch, naja, also Frauen verdienen weniger und deswegen kriegen sie auch weniger Rente, weil es ist ja so, dass die gesetzliche Rente sich ergibt aus den Rentenpunkten und die Rentenpunkte werden berechnet anhand, wie hoch das Gehalt ist. So, das spielt sicherlich eine gewisse Rolle, aber das ist halt auch irgendwie nur die Hälfte der Geschichte, weil sonst wäre ja tatsächlich einfach der Gender Pay Gap 1:1 der Gender Pension Gap, also der Unterschied zwischen Männern und Frauen in der Rente.
Und damit muss man vielleicht kurz erklären, ne? Also damit sagen wir ja praktisch, der Gender Pension Gap, also was Frauen in der Rente weniger bekommen, der ist heftiger, der ist größer als der Gender Pay Gap. Ja, das ist eigentlich das größere Thema sozusagen. Kann man auch sagen, das ist natürlich, ne? Da stecken noch ganz viele gesellschaftspolitische Themen drin, ne? Also woran liegt eigentlich der Gender Pay Gap und das ist da alles nicht so fair. Aber wie uns geht es heute darum, darauf hinzuweisen, sozusagen, was passiert da eigentlich dann in der Rente und was sind die Gründe? Und immer wieder, ja, wenn es nicht die Elternzeit ist, was ist es dann?
Genau, und jetzt kann man mal überlegen, was könnte es denn noch sein? Also Elternzeit ist ja das, wo man in der Tendenz vielleicht ein Jahr lang ausfällt auf der Arbeit oder auch 2 Jahre, je nachdem, wie man sich das aufgeteilt hat. In der Regel nehmen Männer weniger Elternzeit als Frauen, und zwar deutlich. Ich habe das nochmal nachgeschaut. Das waren irgendwie rund 4 Monate versus eben über 10 Monate bei Frauen.
Und da würde man ja sofort meinen, also da geht's ja schon los, ne? Also ihr arbeitet weiter, sie bleibt zu Hause. Das muss doch, also wenn das nicht der Grund ist für die Rentenunterschiede oder ein Teil des Grundes für die Rentenunterschiede, was dann? Also wo ist da der Punkt?
Genau, und dann denkt man ein bisschen weiter und denkt sich, okay, was passiert jetzt nach der Elternzeit? Und dann wissen wir ja auch, dass Frauen einfach deutlich mehr in Teilzeit arbeiten.
Jetzt kommen wir dem Problem näher.
Da kommen wir dem Problem näher, aber es ist nicht so offensichtlich das Problem, wie man denkt. Es ist nicht einfach, die Frau verdient weniger und deswegen kriegt sie weniger Rentenpunkte und deswegen hat sie weniger Rente hinten raus, sondern es ist ein bisschen komplizierter, weil der Staat da seine Finger im Spiel hat. Und genau darauf kommen wir jetzt gleich mal zu sprechen. Also, und dann gibt es noch ein drittes Thema, das muss man vielleicht auch noch überlegen. Wenn man Teilzeit ist, hat man weniger Geld und gleichzeitig hat man natürlich auch noch ein Kind, was, ich glaube, das kann ich jetzt nicht beurteilen in dem Ausmaß, nur aus dem Umfeld, aber Saidi kann ja vielleicht mal erzählen, wie viel teurer es ist, Kinder zu kriegen.
Ja, dazu haben wir auch neulich mal was auf Finanztipp gemacht, ja. Ich gehe jetzt nicht auf die Details an, aber ja. Kinder sind teuer und da brauchen wir doch gar nicht über Einkommensausfälle, also im Sinne von, da muss jemand in Teilzeit gehen, auch so kosten die einfach eine Menge Geld, wenn man allein das, ja, und ich rede jetzt nicht nur von dem, was meine 3 großen Jungs so täglich vertilgen, sondern schlichtweg natürlich an dem, was du mehr an Wohnfläche zum Beispiel brauchst, egal ob du jetzt nie mietest oder ob du dir eine entsprechend größere Immobilie deswegen kaufst.
Und viele fangen vielleicht an beim ersten Kind, bleiben noch in der kleinen Wohnung, aber irgendwann mal vergrößern sich ja die allermeisten. Und natürlich wirkt sich das auch auf nicht nur die gesetzliche Rente, sondern eben auf die private Altersvorsorge aus, weil das ja letztendlich, wie viel willst du dann noch sparen? Du hast weniger Einkommen, du hast viel höhere Ausgaben. Was passiert mit der Sparrate?
Ja, ist ganz klar, ne? Also jetzt wird man wahrscheinlich auf ganz unterschiedliche Lebenssituationen treffen. Es gibt sicherlich Familieneltern, wo beide verdienen und die kriegen das irgendwie ganz gut hin, ja. Und dann gibt es ganz bestimmt Familien, ja, die wirklich jeden Cent umdrehen müssen, wo auch gar nichts zum Sparen übrig bleibt. Aber egal in welcher Situation, es ist ja immer die Frage, was wäre natürlich logischerweise, wenn du keine Kinder hättest, wenn beide voll arbeiten würden, ja. Das berühmte Dings, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, ja, Double Income, No Kids. Wer so Leute kennt, ja, Paare, die beide voll verdienen und keine Kinder haben. Ja, natürlich macht das einkommenstechnisch und vor allem, wie du sagst, ja, was halt dann übrig bleibt und was man zurücklegen kann, macht natürlich einen gewaltigen Unterschied.
Wir müssen ja auch überlegen, wir haben ja die berühmte 50-30-20-Regel oder wir sagen auch, wenn du 30 bist, dann solltest du ungefähr 15% für die private Altersvorsorge zurücklegen. Naja, diese 15%, das muss man sich ja auch überlegen, das ist ja nicht tendenziell nicht auf die Teilzeit, auf das Teilzeitgehalt gerechnet, sondern das, was du halt normalerweise verdienen würdest und jetzt nicht in dieser Ausnahmesituation verdienen würdest, was du normalerweise verdienen würdest. Und davon sagen wir, brauchst du ungefähr 80% und eben nicht von dem Teilzeitgehalt. Und dann ist auch die Frage, wie geht man dann mit dieser Sparrate auf einmal um?
Ja, ich glaube, die Schwierigkeit liegt halt darin, dass, also die 80%, von denen du gerade sprichst, ist ja letztendlich nur eine Annahme für den jeweiligen Lebensstandard. Ne? Also dass du sagst, okay, ich komme am Ende, in der Rente, das ist noch nicht das Ende, ja, ich komme in der Rente mit 80% von meinen monatlichen Einnahmen ganz gut klar.
Ja.
Jetzt kann man natürlich sagen, hey, ich arbeite in Teilzeit, ja, ich bin mein Leben lang kein so hohes Gehalt gewöhnt. Und wenn ich es denn schaffe, und das ist natürlich die Schwierigkeit, aber wenn ich es denn schaffen würde, von meinem Teilzeitgehalt 15% wegzulegen, naja, dann komme ich halt im Alter auf 80% ganz grob von meinem Teilzeitgehalt, sofern ich denn meine 15% Sparrate hoffentlich frühzeitig genug, spätestens mit 30, angefangen habe, wegzusparen und immer konsequent sozusagen angepasst habe. Das stimmt auch, ja, das ist auch so. Das Problem liegt, glaube ich, eher daran an der Teilzeitgeschichte. Also zum einen kannst du natürlich sagen, wie sieht denn euer gemeinsamer Lebensstandard aus, weil du bist als Paar, ja, und gleichzeitig werden wir darüber bestimmt heute auch noch sprechen, willst du dich ja wiederum auch alleine absichern, ne, weil prüfe, wer sich ewig benichtet, nicht die Sicherheit, kannst dich natürlich trennen und ich glaube, es gibt noch ein viel größeres Problem und da werden wir ja heute auch drüber sprechen. Naja, wie sieht das denn mit vorübergehender Teilzeit aus? Na, dann, also okay, dann warst du in Elternzeit und wir reden gleich noch drüber und dann gehst du, ne, solange die Kinder halt noch klein sind, jemand geht in Teilzeit. Aber vielleicht ist es ja nicht dauerhaft so. Vielleicht sind das 10 Jahre, 15 Jahre, 18, 20, keine Ahnung. Ja, aber vielleicht ist es dann so, dass du irgendwann jenseits der 50, sag ich mal, wieder in Vollzeit arbeitest oder zumindest mehr arbeitest, dann vielleicht auch besser verdienst. Dann vielleicht, ja, das ist auch so ein großes Thema, wie weit so Care-Arbeit natürlich die Karriere beschädigt. Aber zumindest ist es schon relativ wahrscheinlich, dass du hinten raus, sagen die letzten, nicht nur die letzten paar Jahre, sondern dann nochmal ganz ordentlich verdienst. Und jetzt kommt das Problem. Sagen wir mal, irgendwann jenseits der 50 verdienst du dann besser. Du arbeitest mehr, vielleicht arbeitest du wieder in Vollzeit sogar. Und an diesen Lebensstandard gewöhnst du dich natürlich, ne? Weil es sind ja dann nicht nur ein paar Jährchen, sondern arbeitest du vielleicht noch 10, 15, 20 Jahre lang wieder Vollzeit. Aber vorher hast du natürlich bei weitem nicht so viel zurücklegen können. Und dann entsteht das Problem nicht, ne? Weil dann bist du auf einmal wieder ein ordentliches Gehalt die letzten 10 Jahre, sag ich mal ganz pauschal, die letzten 10 Jahre deines Arbeitslebens gewöhnt. Und das kriegst du nicht mehr aufgeholt. Weil das ist sehr unwahrscheinlich, dass du dann so viel zurücklegen kannst, um dann diesen dann wahrscheinlich erhöhten Lebensstandard, den du in deinen 50ern, 60ern gewohnt warst, mit in die Rente zu nehmen.
Genau. Und weil wir das so spannend fanden, haben wir das quasi auch einmal durchgerechnet, zumindest für eine durchschnittsverdienende Person. Ich will jetzt auch einmal dazu sagen, wir haben das jetzt sehr auf Mütter ausgelegt. Das kann natürlich genauso ein Vater treffen, der in Teilzeit geht, während die Mutter vielleicht Vollzeit arbeiten geht. Nur der Hinweis natürlich, sieht man ja, dass es einfach deutlich mehr Frauen gibt, die in Teilzeit gehen und mehr Care-Arbeit übernehmen. Deswegen haben wir es so ein bisschen darauf gepolt. Aber nur der Correctness.
Ist ganz klar. Ne? Also die Altersvorsorge hat in dem Sinne kein Gender sozusagen. Ja? Ja. Oder muss ich jetzt sagen, kein Sex? Weiß ich jetzt nicht. Ja? Also im Sinne von, das ist natürlich, wie du sagst, für beide Geschlechter gleich. Aber wie du sagst, die gesellschaftliche Realität ist halt nun mal so, dass der Anteil der Frauen, die aufgrund von Care-Arbeit von Kindern in Teilzeit gehen, ist halt wesentlich höher als die von Männern.
Richtig. So, aber jetzt gehen wir mal Schritt für Schritt vor. Knüpfen wir uns mal die gesetzliche Rente vor. Man könnte ja jetzt einfach davon ausgehen, gut, wenn wir jetzt eine Person haben, die meinetwegen ein Jahr in Elternzeit geht und danach nochmal quasi bis zum 10. Lebensjahr des Kindes, also nochmal 9 Jahre in Teilzeit geht, dann müsste die ja ungefähr Pi mal Daumen plus minus die Hälfte der Rentenpunkte kriegen. Also wenn eine Durchschnittsperson quasi einen Rentenpunkt pro Jahr kriegt.
Bei einem Durchschnittsgehalt, ne?
Davon bei einem Durchschnittsgehalt, Durchschnittsrentenpunkte und dann geht die vielleicht in 50% Teilzeit, dann kriegt sie ungefähr die Hälfte der Rentenpunkte raus.
Also so die Idee, ne? Du arbeitest halt halbtags sozusagen, weil dann, wenn die Kinder nach Hause kommen oder das Kind von der Schule nach Hause kommt oder vom Kindergarten oder wie auch immer, dann willst du halt für das Kind da sein sozusagen.
Genau.
Das ist so das klassische, klassische Modell. Ja.
Ja, genau. Das ist so das Standardmodell, was wir uns so vorgestellt haben. Und also wir gehen natürlich davon aus, dass du bei halber Arbeit auch nur halbes Gehalt kriegst und dass das aber genauso steigt in deinem Leben wie ein normales Gehalt. Das sind jetzt natürlich so Grundannahmen, die jetzt nicht für alle relevant sind, aber nur um das einmal darzustellen. Ja. Genau. Und jetzt würde man denken, du kriegst dann halb so viel Rentenpunkte. Wenn das so wäre, würdest du nach aktuellem Stand ungefähr 180 Euro weniger Rente pro Jahr im Alter kriegen.
Pro Monat wahrscheinlich, oder?
Entschuldigung, 180 Euro weniger. Ja, ja. Genau, richtig. Pro Monat kriegen, wenn du diese 10 Jahre quasi geteilt durch Pi mal Daumen 2 nimmst.
Ja.
So. Aber lustigerweise ist es nicht so. Und das war, als ich das recherchiert habe, mein erster Gedanke, das müsste ja so sein. Nee, ist es natürlich nicht, weil der Staat da nicht ganz so ignorant ist, wie vielleicht manche denken.
Okay, aber, ist schon richtig, ne?
Genau, ist nicht ganz so.
Ja.
Denn es gibt ja zum einen die Mütterrente. Und die Mütterrente sorgt dafür, dass eine Person, also ein Elternteil oder Großeltern oder whoever, quasi in den ersten 3 Jahren des Kindes einen extra Rentenpunkt kriegt, unabhängig davon, ob du nebenbei noch verdienst. Das kann man beantragen. So, das heißt, man hat jetzt ungefähr die Hälfte, dann hat man nochmal 3, also bei Pi mal Daumen 5,5 Rentenpunkte, hast du jetzt nochmal 3 Rentenpunkte on top.
Also ein Rentenpunkt pro Jahr, ne?
Ein Rentenpunkt pro Jahr, genau. Und dann, das wusste ich vorher auch nicht, weil ich keine Kinder habe, gibt es die sogenannten Kinderberücksichtigungszeiten.
Schönes Wort, ne? Also das kann sich, also ein Wort kann sich einfach nur die deutsche Bürokratie ausdenken, ja. Kinderberücksichtigungszeiten.
Ich habe es dann auch abgekürzt.
Nicht Kindererziehungszeiten, Kinderberücksichtigungszeiten.
Das ist ganz anderes. Tatsächlich. Nicht verwechseln. Und die greift in dem Beispiel schon, weil die Person, über die wir sprechen, in der Zeit ja 50% macht bei einem Vollzeitgehalt durchschnittlich, sind das 0,5 Rentenpunkte. Und es greift quasi, wenn du weniger als einen Rentenpunkt pro Jahr verdienst. Dann geht der Staat hin und gibt dir nochmal 50% Rentenpunkte on top. Das heißt, wenn du 0,5 Rentenpunkte verdienst, kriegst du vom Staat nochmal 0,25 Rentenpunkte on top. Also landest du bei 0,75 Rentenpunkten. Das klingt alles sehr kompliziert.
Aber ich übersetze es nochmal vielleicht in Gehalt. Ne? Du bekommst ja einen Rentenpunkt, wenn du das Durchschnittsgehalt verdienst. Ganz grob, ich weiß, die aktuellen Zahlen nicht so, aber ganz grob 50.000 brutto im Jahr. So ungefähr, ja, also ist ein Durchschnitts-, Vollzeit-Durchschnittsgehalt. Ja, und in deinem Beispiel, wenn du jetzt halbtags Teilzeit arbeitest, also 50%, würdest du ja 25.000 brutto verdienen, ne, bei gleichem Stundenlohn. Und das würde, was die Rentenpunkte angeht, sozusagen, tut der Staat so, als ob du dann 75%, also 37.500 brutto verdient hättest in dieser Zeit und gibt dir entsprechend Rentenpunkte.
Danke. Dass du so gut Kopf rechnen kannst an der Stelle.
Ich hoffe, es stimmt, ja. Nein, es passt.
Pi mal Daumen. Naja, auf jeden Fall, genau. Und das gilt quasi bis zum 10. Lebensjahr, glaube ich, etwa von dem Kind, von dem ersten Kind zumindest. Und dann, ich glaube, bei den nächsten auch noch. Ich muss es nochmal genau nachschauen, aber so Pi mal Daumen. Jetzt für das Beispiel gehen wir von einem Kind aus. Das heißt, wir kommen dann mit Mütterrente und Kinderberücksichtigungszeiten auf 9,25 Rentenpunkte nach 10 Jahren versus 10 Rentenpunkte wäre die Person einfach in Vollzeit geblieben und hätte keine Elternzeit und kein Teilzeit gemacht.
Und das hat mich auch wirklich überrascht an deiner Recherche. Das wusste ich tatsächlich auch nicht, dass der Verlust in Anführungszeichen so gering ist. Daher unsere Einleitung hier, dass es nicht an der Elternzeit liegt. Ne? Also wie du richtig sagst, bei dem Durchschnittsgehalt, wenn du 10 Jahre durchgearbeitet hast, würdest du logischerweise 10 Rentenpunkte bekommen. Und jetzt, dank dieser Regelungen sozusagen, sind es 9,25 oder so.
9,25, also fast das Gleiche, das macht...
Vernachlässigbar, kann man jetzt mal sagen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ja, dass du hier mit dem Durchschnittsgehalt gerechnet hast.
Richtig.
Wer natürlich Einbußen hat, insbesondere jetzt hier, wenn wir über Frauen reden, ja, wenn du natürlich überdurchschnittlich verdienst. Ne? Also wenn du mehr als meine ungefähr 50.000 brutto verdienst, ja, wenn du 60.000, 70.000 brutto im Jahr verdienst oder darüber, dann hast du natürlich Einbußen bei der Rente, gar keine Frage.
Und das passiert ja vor allem vielleicht auch, wenn man nicht eben 50% in Teilzeit geht, sondern eben vielleicht nur 70% arbeitet. Dann bist du halt relativ schnell vielleicht, wenn du einen ganz guten Job hast, über einem Rentenpunkt und dann hast du da größere Einbußen. Da muss man dazu sagen, aber für den Standardfall gerechnet macht das nicht den großen Unterschied. Dennoch, Spoiler, am Ende ist da schon ein recht großer Unterschied und man muss sich schon ein bisschen Kopf drum machen. Und das kommt eben dann nicht von der gesetzlichen Rente, sondern
von der privaten Altersvorsorge.
Also richtig.
Das ist schon wichtig, dass wir jetzt nicht falsch hier falsch verstanden werden. Wir sagen jetzt nicht in dieser Folge so, hey, ihr müsst euch gar keine Gedanken machen, sozusagen, ja, mit gesetzlicher Rente, das ist alles okay mit Elternzeit und Teilzeit. Nee. Es gibt durchaus erhebliche Nachteile.
Genau, also wenn du 10, gehen wir jetzt mal davon aus, du eben null, also du, ihr habt zu zweit jetzt auf einmal nur noch 75% des Gehalts, weil eine Person in Teilzeit gegangen ist, jetzt mal überschlagen. Und jetzt habt ihr aber plötzlich viel mehr Kosten, weil Kind und größere Wohnung und so weiter und so fort. Das Erste, was leidet, ist im Zweifel die Sparrate. Also klar, spart man auch vielleicht ein bisschen und geht vielleicht mal beim Discounter einkaufen, anstatt bei Rewe oder Edeka. Aber trotzdem, das Erste, was fliegt, ist eben vermeintlich die Sparrate. Und das ist in dem Fall besonders gravierend, weil die meisten Leute relativ jung in ihrem Leben Kinder kriegen. Das heißt, in den späten 20ern oder in den 30ern, das heißt, es ist vor der Rente noch relativ viel Platz, wo normalerweise jetzt der Zinseszinseffekt richtig kicken würde.
Genau. Also ich glaube, damit das auch nicht falsch verstanden wird, ne? Also natürlich bekommen tendenziell Leute heute später Kinder als früher, ist schon klar. Aber insgesamt auf ihr gesamtes Leben findet natürlich das Kinderkriegen eher, mindestens mal vorsichtig, in der ersten Lebenshälfte und eher früher in der ersten Lebenshälfte statt. Und was du gerade sagst ist, naja, wenn da halt Sparraten fehlen oder Sparvolumen, könnte man sagen, fehlt, das wirkt sich halt hinten raus auf den Zinseszinseffekt deutlich mehr aus. Und das, glaube ich, habt ihr euch auch angeschaut.
Genau. Ich meine, man kann ja auch davon ausgehen, dass, wann fängt man denn an zu sparen? Vermutlich, wenn ihr richtig gut dran seid, fangt ihr Mitte 20 an. Ich kenne genügend Leute, die nicht Mitte 20 angefangen haben und vor allem auch nicht mit einer erheblichen Sparrate, die irgendwie relevant gewesen wäre, sondern mehr so 50 € im Monat weglegen.
Ja, genau.
Und das heißt, das sind so quasi noch so die ersten Jahre, wo man eigentlich sparen sollte. Und 10 Jahre machen tatsächlich einen gravierenden Unterschied. Mhm. Jetzt ohne Kind würde man jetzt sagen, für eine End-20er-Person ungefähr 15% Sparrate. Mhm. Das haben wir ja mal alles ausgerechnet. Das sind bei einem Durchschnittsgehalt ungefähr 390 € im Monat.
Was ja schon an sich ganz schön ordentlich ist, ne? So 400 € wegsparen kann sicherlich auch nicht jeder. Aber ja,
genau.
Ja, Durchschnittsgehalt, ne? Wo sind wir da? 2,7, 2,8 netto oder irgendwas in der Richtung. Klar, 400 € kein Pappenstiel, aber vielleicht mit einer halbwegs vernünftigen Miete oder entsprechend günstigen Immobilie irgendwie vielleicht ganz gut machbar. Ja.
Genau. Wenn du jetzt aber quasi vorm Kinderkriegen und nach dem Kinder oder nach den 10 Jahren schaffst zu sparen und währenddessen eigentlich nicht relevant zurücksparen kannst, wir haben jetzt mal ausgerechnet, wie viel wäre dann nötig, dass du in diesen Nicht-Teilzeitphasen, also in den Vollzeitphasen sparen
Also du sparst 10 Jahre einfach nicht und sonst musst du natürlich mehr sparen. Genau.
Genau.
Wie viel mehr?
Wenn du quasi früh anfängst, also sagen wir mal so mit 27 Jahren insgesamt anfängst, dann müsstest du über 20%, also sogar über 21%, das 20% ist jetzt nett gemeint an der Stelle, also etwa 590 € im Monat nach aktuellem
Wert. Wow, also mal, machen wir es mal kurz, 200 € mehr.
200 € mehr im
Monat. Und zwar dein Leben lang. Ne?
Also, genau. All of your life.
Und das ist ja jetzt angenommen, dass du das dann schon in vorausschauend, weil du deine Familienplanung schon nimmst, mit 27 schon anfangst, mit Durchschnittsgehalt 590 Euro im Monat wegzusparen.
Genau, und das machen ja die wenigsten. Das heißt, wenn man das anders rechnet, ist es vermutlich noch mehr. Das heißt, wir kommen da tatsächlich eher so an das ran, was wir empfehlen würden, wenn jemand mit 40 überhaupt erst anfängt.
Also
da
bist
so
du ja irgendwo 25. bei einer, jetzt muss ich überschlagen, was bist du bei einer Sparquote bei einem Durchschnittsgehalt bezogen, irgendwas, also über 20% auf jeden Fall. Da bist du
ja ordentlich über 20%, genau. Ja. Genau.
Das, also ich glaube, das könnt ihr auch einschätzen, ja, wenn du jetzt hier zuhörst, ne, wenn du 2,7, 2,8 netto im Monat verdienst, in aller Regel kannst du keine 590 Euro wegsparen oder beziehungsweise du wirst es wahrscheinlich, wie du sagst, mit 27 nicht machen einfach.
Es sind fast 600 Euro bei einem Durchschnittsgehalt. Das ist enorm.
Ja.
Also das ist wirklich viel. Und du hast ja trotzdem weiterhin noch Kinder.
Also du meinst jetzt nach den 10 Jahren, ja, genau, ja.
Hast dann zusätzlich noch Kinder nebenbei.
Ich glaube, was man also auch noch sagen muss, ihr habt das ja auch sozusagen mit inflationsbereinigt gerechnet. Das heißt also nach den 10 Jahren oder dann sozusagen, also ich weiß nicht, wann kriegt die Person dann Kinder?
Mit 32
haben wir gerechnet. Also nach 5 Jahren, also 27 bis 32, 5 Jahre lang ansparen, dann 10 Jahre nix. Und dann wird weiter gespart und da habt ihr auch gesagt, dass das Gehalt inzwischen gestiegen ist, aber auch die Sparrate gestiegen ist. Das heißt mit, was ist das dann, mit 42, ne?
Yeah.
Mit 42 muss ich natürlich nochmal erheblich mehr als 590 Euro wegsparen, bei dann aber angenommen auch gestiegenem Gehalt.
Genau, gestiegenem Gehalt, Inflation, alles mit reingerechnet, aber eben wir kommen, deswegen rechnen wir mit Prozenten, also es sind über 21%. Mhm. Und das muss man sich auch leisten können. Und das zeigt eigentlich, also auf die Sparrate komplett verzichten, würden wir an der Stelle nicht empfehlen.
Klar. Das ist natürlich total schwierig, das ist uns völlig klar. Aber wenn du sagst, du kommst von 2 Vollzeiteinkommen, dann fällt, wie du sagst, jetzt in unserer Annahme 25% vom Haushaltseinkommen weg und gleichzeitig gehen die Kosten aber wegen den Kindern hoch. Jetzt werden bestimmt manche Eltern oder angehenden Eltern oder Paare auch sagen, na ja, dann gebe ich ja nicht mehr so viel aus, weil wir gehen dann nicht mehr so oft feiern und fahren nicht mehr so ganz so groß in Urlaub. Sag ich, ja, aber unterschätze dich, was die Kinder halt kosten und ich glaube, also wir haben das ja mal neulich in einem Beitrag von Finanztipp ausgerechnet, ihr könnt mal so sagen, der Mittel über die 18 Jahre, ne, bis die Kinder Vollzeit sind und mit 18 Jahren hören für Eltern die Kinder, die Kosten ja nicht auf, aber bis 18 sind 1.000 Euro pro Kind pro Monat. 1.000 Euro pro Kind pro Monat. Dann ist halt dann alles eingerechnet, auch ne, die Miete, die du halt mehr zahlst und so weiter. Ja, und dann kannst du dich mal fragen, hast du wirklich vorher 1.000 Euro oder auch nur, was weiß ich, 800 Euro pro Monat für Freizeit, Party, Feiern, Urlaub wirklich mehr ausgegeben? Ich glaube nicht. Also ich habe es nicht gemacht.
Ja, also wenn ich jetzt auch zum Beispiel so an meine Schwester oder so denke, die dann noch wegen Kita, Engpass, den privaten Kindergarten noch bezahlen müssen, das Ka-ching. Ist in München.
Ja.
Ja, das ist dann nicht 1.000 Euro pro Kind, das ist 1.000 Euro pro Kind. Kindergartenplatz. Und dann kommt alles andere noch on top.
Ja.
Also das ist schon enorm. Und das, wir sagen jetzt nicht, kriegt keine Kinder, wir sagen, bedenkt das. Und auch vor allem für Frauen, ich will gar nicht die politische Debatte starten, aber überlegt euch, wie ihr das finanziell macht, um auch finanziell unabhängig zu bleiben und wie ihr das mit eurem Partner regelt, in dem Fall. Um nicht am Ende dazustehen, eben um zu diesen eben minus 24% im Vergleich zum Partner oder auch generell eben im Alter. Frauen sind deutlich stärker von Altersarmut betroffen, um da reinzufallen. Das ist ein enormer Faktor.
Also ich glaube, worum es ja hauptsächlich hier geht, ist nicht nur, das, also da geht es ja schon mal los, sozusagen sich überlegen, wie machen wir das mit der Care-Arbeit, ne? Wie gleichen wir das in der Partnerschaft auch partnerschaftlich dann gut aus, sondern wie gestalten wir hier halt auch das Thema Altersvorsorge. Und hier geht es jetzt darum, implizit bei deiner Einnahme war ja sozusagen eine von den beiden Partnerinnen, Partnern, arbeitet weiter voll und macht damit weiter volle Altersvorsorge auf 100% Gehalt.
Ja.
Ja, und bei anderen mit 50% Teilzeit bleibt nichts zum Sparen übrig. Und der Witz ist natürlich zu sagen, naja, wir müssen das insgesamt, die Gewichte sozusagen verschieben. Das heißt, jetzt machen wir es mal ganz deutlich. Angenommen, er arbeitet voll weiter, ja, dann muss er seine Altersvorsorge runterfahren, ja, weil er sozusagen in dem Fall, ja, in unserem Beispiel, ihre Rente und damit auch, ja, ihren Lebensstandard im Alter halt mit absichert. Dann kommen wir zum Thema Ausgleichszahlung.
Genau. Und ich glaube, was hier wichtig ist, ich glaube, dass viele denken, naja, dann, wir sind ja verheiratet und der Mann macht meine Altersvorsorge mit. Das würde ich persönlich, habe da ein Problem mit an der Stelle, weil ich mir denke, Würdest du denn sagen, wenn du jetzt alle Informationen hättest, dass du eins zu eins so investieren würdest und deine Altersvorsorge gleich anlegen würdest wie dein Partner? Man kommt ja nicht unbedingt mit einem Partner zusammen, der finanziell genau die gleichen Entscheidungen treffen würde.
Genau, und es geht halt einfach auch so um dies, ich glaube auch ganz stark um die Psychologie sozusagen. Ja, wir würden ja ganz klar sagen, wenn wir vom Finanzprinzip ausgehen, ja, also Stichwort vier Töpfe, dass jeder der beiden Partner seine vier Töpfe natürlich behält. Das schließt ja nicht aus, dass man ein weiteres Girokonto als gemeinsames Familienhaushaltskonto und so weiter anlegt, aber zum Beispiel typischerweise zwei getrennte Depots. Jetzt gibt es natürlich Paare, die sagen, nein, wir möchten es zusammen machen, wir möchten ein Gemeinschaftsdepot und so weiter. Das ist ja auch ein völlig okay, ja, aber immer in dem Bewusstsein, dass halt für beide auch vorgesorgt werden muss. Und dann bin ich völlig bei dir zu sagen, auch für sie, wenn sie denn mehr zu Hause bleibt, das Gefühl zu haben, ich bin ein Stück weit, oder nicht nur ein Stück weit, ja, so weit wie möglich halt, immer noch finanziell, soll ich jetzt sagen, unabhängig ist vielleicht zu stark gesagt, ja, aber ich stehe einfach auf eigenen Beinen. Ich habe einfach mein eigenes Depot und das ist meine Altersvorsorge. Und wenn das mit uns daneben geht, was man, dem muss man halt, dieser Realität muss man ins Gesicht sehen, dann bin ich trotzdem okay, zumindest versorgt.
Genau, und wer sagt auch, dass der Mann unbedingt die besseren Finanzentscheidungen trifft? Das geht halt auch um, weil, also ich habe, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich gerade auch in einer Fortbildung bin und auch darüber haben wir lustigerweise gesprochen und die sind so ganz stark, glaube ich, oder ein paar von denen so der Meinung, naja, ich bin ja der Finanzexperte, natürlich mache ich das einfach für meine Frau mit. Mhm. Und ich habe so, das eine Problem habe ich ja schon geschildert, das andere Problem, was ich damit habe, ist so Finanzbildung für Kinder. Mhm. Willst du deiner potenziellen Tochter vorleben, dass der Mann das alles macht? Mhm. Weil das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht mehr in der gleichberechtigten Welt machen wollen. Und es geht da auch ein bisschen um Finanzerziehung an der Stelle für mich persönlich, weil ich mir denke, das muss man überlegen, wie man das dann kommuniziert, auch einem Kind und auch in der Finanzerziehung.
Ja, absolut. Und wir sagen ja, Finanzen einfach machen, ne? Am Ende bin ich mir wieder der Meinung, ja, es ist ja nicht so kompliziert. Es ist, glaube ich, geht eher um die Mentalität sozusagen für jeden, jede Partnerin, Partner sozusagen, sich zu sagen, nee, ich will mich um mein Geld selbst kümmern. Ich leiste hier Care-Arbeit, ja, also mein lieber Schatz, ja, müssen wir ein bisschen für Ausgleichszahlungen an der Stelle sorgen, aber in dem Bewusstsein zu bleiben, ich kümmere mich selber drum, das ist ja auch nicht so schwierig, dann laufen halt, ich muss mal ganz praktisch sagen, dann laufen halt zwei ETF-Sparpläne weiter auf zwei verschiedene Depots, sodass für beide halt gesorgt ist, ja, und nicht sich drauf zu lassen, ich schiebe das Thema an meinen Partner oder meine Partnerin einfach ab, weil ich mich nicht drum kümmern will. Das ist eigentlich dieses Thema von finanzieller Selbstbestimmung, dass wir hier, ganz egal, für Männer und Frauen gleichermaßen predigen, dass jeder das für sich und jede für sich selbst regeln soll. Und es ist halt ja auch nicht so kompliziert.
Es ist nicht so kompliziert und ich glaube, es gibt da eine Vielzahl an Möglichkeiten, an Gestaltungsmöglichkeiten, die man da mit seinem Partner oder seiner Partnerin hat, ob das Ausgleichszahlungen sind oder. Es gibt, das, da will ich gar nicht zu tief drauf eingehen, weil ich glaube, das ist sehr viel persönlicher Geschmack, wie man das dann gestalten möchte.
Ich glaube, für Paare ist es halt gerade dann, wenn das Thema Kinder ansteht und man natürlich dann auch darüber diskutiert, wer bleibt wie viel zu Hause und diese ganze Geschichte, sich klar zu machen, okay, wie sieht das, sich mal ins Gesicht zu schauen, wie sieht denn eigentlich unser Lebensstandard dann aus? Also muss man auch mal sich anschauen, wie viel die Kinder dann kosten werden. Natürlich Thema Umziehen und so weiter. Wie viel bleibt, wie können wir beide noch zurücklegen? Vielleicht kann diejenige, die in Teilzeit liegt, eigentlich gar nichts mehr zurücklegen, ja. Und dann die Sparrate halt letztendlich, würde ich ganz pragmatisch machen, durch zwei zu teilen und auf beide aufzuteilen. Ende. Ja, weil warum gehst du denn in 50% Teilzeit? Ne? Weil du die anderen 50% deiner Zeit für die Kinder verwendest und das machst du, jetzt in unserem Beispiel, für ihn. Ja, also hast du natürlich auch Anspruch auf, ja, ganz deutlich, auf die Hälfte der Sparrate.
Genau. Hier vielleicht, wer nicht verheiratet ist, soweit ich weiß, müsste vermutlich sich mal das Thema Schenkungssteuer dann angucken, auf lange Sicht.
Ja, kann man sich absolut anschauen, solange das noch in überschaubarem Maße geht, ist das noch, ne, 20.000 Euro Freibetrag jedes Jahr. Aber es ist ein Thema sozusagen, ja, und ist tatsächlich auch aufwendiger, und erst recht, wenn Immobilien übrigens ins Spiel kommen, als man denkt, da ist es mit Verheirateten sehr, sehr viel einfacher. Genau. Man kann das natürlich über Partnerschaftsverträge regeln, ist, glaube ich, heutzutage immer noch total unüblich, ja. Aber auch hier unser Hinweis sozusagen, es ist eure gemeinsame Familie, egal ob ihr verheiratet seid oder nicht. Und damit ist es auch euer gemeinsamer Haushalt, euer gemeinsames Einkommen Stück weit.
Verantwortung.
Verantwortung und auch Verantwortung für später, nämlich für Jahrzehnte später.
So, das war der Teil zu dem Thema. Ich finde es mega spannend. Ich fand auch die Recherche mega spannend, auch das mal so schwarz auf weiß zu sehen. Ich glaube, das ist für ganz viele sehr viel Mehrwert bringt, das mal einfach so zu sehen, was, wo wirkt sich das dann jetzt wirklich auf die Rente aus und was macht das für einen Unterschied in meiner Sparrate?
Ich glaube, abschließend sozusagen mein großes Plädoyer an der Stelle, was wir hier reinbringen wollen, ist, dass in Beziehungen mehr über das Thema Geld geredet wird und wirklich auch die Sache ein Stück weit zu Ende gedacht wird. Also ich glaube schon, dass heutzutage in vielen Familienbeziehungen mehr über Geld geredet wird wie früher. Aber ich frage mich immer, wie weit geht das? Und hat man genau das, was du jetzt aufgebracht hast? Ja, okay, da gibt es Ausgleichszahlungen bei der Rente für diejenige, die zu Hause bleibt, Mütterrente und so weiter. Aber wie sieht das mit unserer eigenen Sparrate aus? Wie sieht es mit dem Aufbau unserer Altersvorsorge aus? Wie ist überhaupt unser Plan? Wie soll das weitergehen und so weiter? Da gibt es schon viele, viele Themen. Wenn ihr euch überhaupt mit dem Thema Kinder kriegen, Familienplanung und finanzielle Familienplanung insbesondere auseinandersetzen wollt, habe ich noch einen Tipp für euch. Wir haben gerade eine neue Mailserie rausgebracht zum Thema junge Familien. Ja, wie gestaltet man das, wenn man jetzt dann Kinder bekommt oder Kinder schon bekommen hat, wenn die noch klein sind? An was muss man alles denken und wie sieht auch dieses ganze Thema Altersvorsorge inklusive Immobilie und so weiter aus? Da findet ihr den entsprechenden Link, packt mal in die Shownotes zum einen, aber findet ihr auch natürlich auf unserer Webseite Mailserie Junge Familien von Finanz.
Genau. So, und dann machen wir jetzt weiter mit den User-Fragen. Mhm. Einmal von Stephanie.proschatzka, I think. Sollte man jetzt den ETF-Sparplan aussetzen und das Geld ins AV-Depot investieren?
Also, das Altersvorsorgedepot wird ja ab nächstem Jahr eine geförderte, staatlich geförderte Form der Altersvorsorge sein, wo man aller Voraussicht nach auch einfach einen ETF, einen Aktien-ETF besparen kann und dann eben Geld vom Staat oben drauf bekommt. Die Antwort auf die Frage ist sehr wahrscheinlich ja, muss man ganz deutlich sagen. Denn wahrscheinlich ist es so, dass es hoffentlich sehr günstige Altersvorsorgedepots geben wird, wo es sich absolut lohnt, jetzt mache ich schon relativ konkret, bis zu 150 Euro erstmal auf so ein Altersvorsorgedepot zu packen. Und wenn man noch mehr schafft, wegzusparen, wir haben ja gerade gehört, ne, so Durchschnittsverdiener eher 300, 400 Euro monatliche Sparrate, das darüber hinaus kann man dann noch weiterhin ein privates Depot machen. Wie das genau aussehen wird, ob es wirklich so zu empfehlen ist und vor allem, wo du das dann hinmachst, ja, das wird sich in den nächsten Monaten herausstellen. Wir sind dabei Finanztipp ganz nah dran und suchen euch natürlich dann die entsprechenden günstigen Altersvorsorgedepots raus. Aber ja, auch ich, ja, und die meisten werden sich mit dem Gedanken beschäftigen, sollten das mindestens mal bis zu 150 Euro ab dem 1. Januar in so ein Altersvorsorgedepot wahrscheinlich fließen sollen.
Da haben wir auch einen ganz tollen Rechner zu. Da kann man mal ein bisschen drin rumspielen, was es denn für einen Unterschied macht. Das hängt nämlich auch sehr stark damit zusammen, wie viele Kinder man hat oder nicht hat.
Danke,
wie groß der Unterschied ist. Ich würde empfehlen, da mal drauf zu gehen. Es ist mega spannend, das so mal für sich selber auszurechnen.
Genau, weil wir ja hier gerade schon über Familienplanung und Elternzeit und alles reden. Für Eltern, also mindestens einen Elternteil, weil man nämlich bis zu 300 Euro Zulage pro Jahr, pro Kind bekommt, wahrscheinlich ein No-Brainer. Wahrscheinlich ein No-Brainer, dass mindestens ein Elternteil das macht.
Genau. Dann haben wir die nächste Frage von Pflanzi Momente. Was macht man, wenn man eine schlechte betriebliche Altersvorsorge abgeschlossen hat? Schlecht in Anführungszeichen.
Kurz gesagt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie schlecht ist, nicht mehr einzahlen. Das mal kurz zu sagen. Ne? Das zwingt dich ja keiner dazu, das Ding stilllegen und das Geld, was dir ja von deinem Bruttoeinkommen abgezogen wird, das, was du netto da sozusagen reinzahlst, wahrscheinlich in den ETF-Sparplan oder ab nächstem Jahr in so ein Altersvorsorgedepot stecken. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt schlecht? Das kann natürlich alles Mögliche bedeuten. Mhm. Das Wichtigste ist erstmal darauf zu schauen, wie viel bekomme ich vom Arbeitgeber. Wenn ich wirklich viel vom Arbeitgeber bekomme, ne? Also zum Beispiel, ich zahle 1 Euro ein, ich bekomme 50 Cent pro Euro vom Arbeitgeber oben drauf oder sogar 1:1 oder sowas in der Richtung, dann ist es schon mal nicht schlecht. Das muss man ganz deutlich sagen, ja? Weil dann kommt die Rendite nämlich vor allen Dingen daraus, was dein Arbeitgeber dazu schießt. Wenn schlecht bedeutet, schlechte Rendite, hohe Kosten und so weiter, dann sieht die Sache anders aus. Wichtig ist vor allen Dingen die Kombination, ich bekomme nur sehr wenig vom Arbeitgeber, 15% oder sowas, was ja gesetzlich vorgeschrieben ist. Und ich habe eine teure betriebliche Altersvorsorge, wo keine Rendite rausspringt. Das lohnt sich wahrscheinlich nicht. Aber genau diese Einschätzung, was ist gut, was ist schlecht, das ist halt nicht so einfach zu treffen. Der beste Anhaltspunkt ist immer, bekomme ich viel vom Arbeitgeber, so wie ich es gerade beschrieben habe, dann würde ich das natürlich mitnehmen. Aber ich würde nicht meine ganze Altersvorsorge in so eine betriebliche Altersvorsorge stecken. Ich würde immer nebenher auch was in ETF sparen.
Super. Und dann noch von Fina.nshow, also Finance Know-how, so. Lieber den Dahin lehnen für Hausbau ungefähr 3% Zinsen vorzeitig tilgen oder in ETFs investieren?
Ja, auch so eine Klassiker-Frage. Ja. Da gibt es kein richtig und falsch in dem Sinne, was einem klar machen muss. Wenn ich jetzt so ein Kredit, ein Darlehen habe für eine Immobilie von 3% Zinsen, jeden Euro, den ich da reinstecke, jeden Euro, den ich tilge, das Thema Sondertilgung oder monatliche Tilgung zu erholen, hat eine garantierte Rendite von 3%. Ja, das ist so, als ob du das Geld, ein bisschen stark vereinfacht, als ob du das Geld zu garantierten 3% für alle Zeiten sozusagen auf dem Tagesgeldkonto legen würdest. Das kann man machen, weil man sagt, ja, das ist einfach nur mal sicher. Ja. Man kann aber auch sagen, nee, mache ich nicht. Ich stecke das Geld in einen Aktien-ETF in dem Vertrauen darauf, dass ich langfristig, 15 Jahre und mehr, eine höhere Rendite dort erziele, nämlich typischerweise, was wir alle annehmen würden, so mit im Mittel irgendwo bei 6%. Und das macht natürlich schon einen erheblichen Unterschied. Ich würde sagen, weder das eine noch das andere. Oder nicht, es ist nicht 0 oder 1, sondern ich würde eine gesunde Mischung finden. Wichtig ist natürlich, dass man so viel tilgt, so viel abbezahlt, dass man mit dem Kredit auf alle Fälle rechtzeitig fertig ist. Und rechtzeitig heißt so ganz grob Anfang seiner 60er. Aber wenn man sagt, ja, ich komme da gut klar und ich bin auch frühzeitig fertig, dann spricht auch nichts dagegen, das zu machen, was von Diversifikationsgesichtspunkten nicht verkehrt ist, nämlich einerseits eine Immobilie als Investment zu haben und andererseits ein Aktien-ETF als Investment zu haben. Auch das ist Diversifikation.
Super. Dann sind wir durch mit der Folge. Danke dir, Saidi.
Danke dir, Sophie.
Und danke an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn euch der Podcast gefallen hat und die Folge gefallen hat, dann folgt uns da gerne oder abonniert uns da gerne und lasst uns eine gute Bewertung da. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.